Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Und in den Ferien bin ich einfach mal die einzelnen Folgen durchgegangen und habe geschaut, was waren eigentlich so die Folgen, die am meisten gehört wurden. Und eine hat ein bisschen, sag ich jetzt mal, herausgestochen, nämlich die, wo es ums Lernen und Lehren mit KI ging. Und da dachte ich mir, okay, es hat sich so viel getan in der Zwischenzeit seit dieser Folge, dass vielleicht ein kleines Update angebracht wäre. Und genau, also in dieser Episode geht es hauptsächlich um die Neuerungen im KI-Bereich in der Schule, aber auch ein bisschen um allgemeine Neuerungen. Denn es hat sich viel getan bei den großen Anbietern wie Google, OpenAI und auch anderen. Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit den allgemeinen Neuerungen an, zum Beispiel bei Gemini. Also es hat sich gerade bei Google sehr viel getan. Ich denke, dass das hauptsächlich auch damit zusammenhängt, dass das neue Pixel-Smartphone rausgekommen ist, das Pixel 9. Und Google hat sich ja vorgenommen, hauptsächlich den Assistenten quasi zu ersetzen oder zu verbinden mit dem mit der KI, mit seiner KI, mit Gemini. Und ja, das bringt natürlich einige Neuerungen für alle. Die großen Ankündigungen fürs Pixel 9 waren ja, dass insbesondere in dem Fotografiebereich sich einiges tut. Das heißt, man kann jetzt nicht nur beste Aufnahme machen, so wie es beim Pixel 8 war, wo man bei Gruppenaufnahmen einfach sich aussuchen kann, welches Gesicht von 3, 4 hintereinander gemachten Aufnahmen passt jetzt am besten und kann dann die beste Kombination der Gesichter selber auswählen, die dann in einem Foto zusammen verschmolzen werden. Und jetzt ist auch so, dass man einzelne Personen, die nicht verfügbar waren, im Nachhinein dann auf so ein Gruppenfoto oder in so ein Gruppenfoto hineinfügen kann. Was schon beeindruckend ist, ist, dass Google mehr und mehr eine Sache forciert, die ja in der Fotografie eigentlich eher unüblich ist oder traditionell ist ja Fotografie Festhalten eines Moments, also man fotografiert halt als Erinnerung. Jetzt werden ja hier hauptsächlich Fotos gemacht oder generiert, die Momente zeigen, die es ja so gar nicht gab. Also sei es jetzt, wenn einer auf dem Foto die Augen zu hat, dann mag das zwar etwas störend sein, aber das war halt dann so und das Foto, was durch Google Foto oder durch den magischen Radierer und so weiter entsteht, ist ja keine Momentaufnahme mehr. Das heißt, es geht mehr und mehr dahin, dass das alles fiktive Fotos sind, also mehr und mehr hin zur Fiktion und weniger, so ist wohl auch der Kundenwille, also die werden jetzt nichts machen, was gegen den Willen der Kunden geht. Aber die Idee ist grundsätzlich einfach, Hochglanzfotos für Insta und Co. zu erzeugen, die einfach gut aussehen und weniger Fotos, ja, um jetzt im Vergleich der Social Media zu bleiben, vielleicht bei BeReal, wo man sagt, das ist jetzt das Foto und fertig, sondern einfach danach noch jede Menge Änderungen machen kann. Neu ist auch, dass man, oder das ist jetzt in Deutschland noch nicht freigeschaltet oder in der EU, weiß nicht genau, ob es in der EU schon freigeschaltet ist, diese Ask-Foto-Funktion, die neu auf den Markt gekommen ist, wo man in seinem kompletten Fotosammlung einfach sortieren kann, indem ich sage, naja, ich brauche jetzt ein Foto, wo ich und oder bestimmte Personen drauf sind. Die KI lernt es natürlich, je nach Nachfrage, wer da gemeint ist. Und dann kann ich mir aus meinem riesigen Fotorepertoire per Anfrage bestimmte Fotos raussuchen lassen, je nach Bedarf, je nach Prompt, was ich halt suche. Das gibt's bald wahrscheinlich auch dann für die EU-Länder. Wie gesagt, die ziehen immer ein bisschen hinterher, weil bei uns zum Glück die Datenschutzbestimmungen etwas anders sind als in Amerika und dann muss immer ein bisschen nachgebessert werden. Das betrifft einige neue Funktionen von Gemini, unter anderem eben auch diese Live-Funktion, die auch etwas auf sich hat warten lassen. Die gibt es mittlerweile kostenlos für alle. Das entspricht dieser ChatGPT-Funktion, wo man sich mit dem Chatbot per Spracheingabe unterhalten kann. Als eine ja, neue Funktion, die gab es bisher bei Gemini ja so nicht. Und im Englischen sind viele Sprachen verfügbar, sehr beeindruckend. Im Deutschen nur über einen Umweg. Ich habe es geschafft, das zu aktivieren und danach ging es dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann Absicht war oder eigene Unfähigkeit, dass ich es nicht mehr geschafft habe zu aktivieren. Generell muss man auf jeden Fall eine Sprache in seinem Smartphone-Einstellungen für den Assistenten auf Englisch stellen und dann Zweitsprache Deutsch und dann klappt es auch mit der Unterhaltung auf Deutsch, ansonsten natürlich nur auf Englisch. Was jetzt in der für einen Schüler egal wäre, weil der trainiert ja meistens dann eh mit dem Chatbot die englische Sprache, da wäre das eher sinnvoll und die ist auch qualitativ, was die einzelnen Stimmen angeht, wesentlich besser. Aber auch die deutsche Stimme war beeindruckend. Wird noch kommen, was schon da ist und was auch neu ist, sind die GEMs. Also das sind die persönlichen Assistenten, die es ja in den einzelnen OpenAI Versionen auch schon gab, wo man einfach persönliche Chatbots erstellen kann, die einem zum Beispiel Texte korrigieren sollen oder die zu bestimmten Inhalten eine Hilfestellung geben sollen. So kann ich dann quasi immer meine persönlichen Einstellungen oder diesen persönlichen Prompt, der ja recht umfangreich sein kann, abspeichern unter einer Überschrift oder unter einem Schlagwort, also sehe ich Textkorrektur oder so und dann habe ich da meinen persönlichen Korrekturassistenten für meine Texte. Also das ist die große Neuigkeit oder Neuigkeiten bei der Google KI Gemini und meistens ist es so, dass bis auf diese Live-Funktion, zumindest meines Wissens nach, nur die Features mit der Advanced-Version verfügbar sind. Aber da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe die Advanced-Version und switch da nie hin und her zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen. Als Pixel-Besitzer ist es natürlich praktisch, wenn man dieses Google One-Abo hat, da ist dann das Advanced dann dabei. Kostenlos ist das Gleiche, das liegt auch bei 20 Euro, aber man kriegt halt im Vergleich zu ChatGPT oder Claude, kriegt man natürlich hier noch einen Speicher dazu von 2 Terabyte und ein paar Features, die halt Google dann speziell für die Abonnenten noch mit dazu gibt. Workspace ein bisschen was, Google Docs und so weiter. Ja, und wer das ganz neue Pixel kauft, Pixel 9, der bekommt ein Jahr von diesem Advanced-Abo kostenlos dazu. Spart einiges an Geld, wenn man sich's abonnieren würde. Also das kostet ja, wie gesagt, 20 Euro im Monat. Ist halt ein bisschen Bauernfängerei, weil letztendlich belade ich halt meinen Speicher, den ich auch bekomme, ne, die 2 Terabyte mit Fotos. Und wenn ich das Abo abbestelle, habe ich diesen Speicher nicht mehr. Also ist halt natürlich ein Trick auch von Google zu sagen, ja, hier hast du jede Menge Speicher in deinem neuen Abo, aber wenn es dann ausläuft, was mache ich dann mit den Fotos? Alle runterladen und nur einen Teil auf meinen kostenlosen Speicher lassen. Also es ist natürlich immer ein bisschen so, dass da Kundenbindung eine große Rolle spielt, aber letztendlich ist egal. Also mir geht es ja nur darum, dass ich einen Advanced-Modus oder Premium-Modus von irgendeiner KI habe, um Sachen auszuprobieren und da ist mir egal, ob ich jetzt Gemini oder ChatGPT oder so habe. Die neuen Features von ChatGPT waren jetzt für mich nicht so bedeutend, dass ich sage, ich will jetzt das weiterhin haben. Ich hatte das ja auch ein Jahr ausprobiert und Gemini Advanced ist ja für mich, für meinen Zweck, genauso gut wie ChatGPT. Neuerungen bei ChatGPT gibt es natürlich auch. Ständig wird natürlich was angekündigt. Die große Ankündigung für Oktober ist ja, dass diese neue emotionale Stimme oder die Live-Version jetzt kommt, die soll ja bei Google auch kommen, so dass man seinen Bildschirm teilen kann, live, also dass ChatGPT alles sieht, was man direkt jetzt hier auf dem Bildschirm sieht, also nicht ein Screenshot, das nur eine Momentaufnahme wäre, sondern wirklich in Videoform oder aber auch die Kamera teilen kann, das heißt, man teilt mit dem Chatbot sozusagen oder mit der Sprach-KI sogar das, was man gerade sieht und kann sich über das gerade Gesehene unterhalten. Ob das so direkt in Deutschland kommt, ist noch fraglich, aber zumindest diese neue emotionale Sprachchat mit Erkennung, Emotionserkennung vom User, das wird wohl kommen. Und ja, da darf man natürlich gespannt sein, wobei das jetzt keine Funktion ist, die ich besonders begrüße. Also je menschenähnlicher diese KI-Chatbots werden, umso mehr Probleme kriegen wir meiner Meinung nach. Also ist ja auch schwierig, den Kindern zu vermitteln, dass dahinter einfach nur ein statistisches Modell steckt, was irgendwelche Worte aneinander reiht, wenn es dann doch sehr nah an der menschlichen Imitation dran ist. Also da muss man schon aufpassen, gerade bei den jüngeren Kindern. Ja, O1 ist das neue Modell, was jetzt dann von OpenAI angekündigt wurde und auch schon getestet wurde, beziehungsweise auf sein Gefährdungspotenzial getestet wurde und jetzt überall in der Presse steht als mittlerer Gefährdungsgrad, weil anscheinend die Texte, die es schreibt, sehr überzeugend sein können. Auch Experten, die in Biologie und so weiter etwas fitter sind, sind wohl in der Lage, mit diesem Chatbot Biowaffen ähnliche Konstruktionen zu bauen, so stand es zumindest in der Presse. Aber letztendlich geht es gar nicht darum, um Biowaffen oder Hacking-Angriffe mit dem Chatbot machen zu können, sondern der Gefährdungsgrad bezieht sich wirklich auf die Überzeugungskraft dieses neuen Modells. Also offensichtlich kann der so überzeugend argumentieren und auch überzeugend überzeugende Texte verfassen, dass das durchaus ein Gefährdungspotenzial hat im Sinne von Fake News oder auch im Sinne von einer sehr menschenähnlichen Unterhaltung mit einer KI. Wann der rauskommt, das war jetzt noch nicht so ganz ersichtlich, aber ja, ist auch nicht unbedingt das, wo ich sage, das brauche ich jetzt oder da würde ich jetzt Wert drauf legen, wenn ich mich für so ein Premium-Abo entscheiden würde. Es heißt, er wird besser in Naturwissenschaften sein, es heißt, er wird besser generell in Mathe und so weiter sein, es dauert dann aber auch länger und er ist dann doch wieder auch kostenintensiver. Das hat mich jetzt etwas überrascht, weil eigentlich ist ja das Ziel immer gewesen, Sprachmodelle so zu optimieren, dass sie energetisch effizienter werden. Das hat man ja auch gemacht mit dem GPT-4 O Mini und auch Google Nano, Gemini Nano und so, das sind ja alles Modelle, die also stromsparend sind, sehr, sehr, sehr kostensparend sind für die Unternehmen und aber trotzdem noch so, dass man die gängigsten Aufgaben im Alltag damit erledigen kann. Ja, also hochkomplexe quantenmechanische Berechnungen machen halt die seltensten Leute oder die wenigsten Leute in ihrem Alltag. Und von daher ist so ein O1-Modell für die Masse, weiß ich nicht, wie zukunftsträchtig das jetzt wieder im Sinne des Energieverbrauchs auch ist. Genau, also das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf die Schule. Dadurch, dass man natürlich sein Kamerabild teilen kann, kann ich meine Hausaufgaben teilen, meine Aufgaben im Unterricht teilen und kann direkt mit dem Chatbot interagieren, was er dort sieht und dass ich das positiv nutzen kann im Sinne dessen, dass er auch sieht, wenn ich die Aufgabe versuche zu lösen, der dann sofort Feedback gibt, falls ich mich auf dem Holzweg befinde, ist das eine. Aber es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Mathe-Lernen mit ChatGPT nicht zu einem besseren Ergebnis führt wie Mathe-Lernen ohne ChatGPT. Das heißt, die Schüler sind halt einfach sehr zielorientiert, ergebnisorientiert und beschäftigen sich dann, auch wenn der Chatbot einen Weg aufzeigt, sehr wenig mit dem Weg, sondern immer nur mit dem Endergebnis. Was bedeutet, dass das für den Schüler natürlich oder für die Schülerin wichtiger ist, dass das Endergebnis passt. Weniger wichtig ist es wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Ganz im Gegensatz zu der Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die ohne ChatGPT probieren, eine Aufgabe zu lösen. Da versuche ich natürlich, hinter den Lösungsweg zu kommen und ihn zu verstehen, damit ich überhaupt auf die Lösung komme. Das heißt, egal, ob jemand die Lösung abschreibt oder auch sich den Lösungsweg aufzeigen lässt, er ist laut der Studie von der Pennsylvania University nicht besser als jemand, der versucht, den Weg selbst zu erarbeiten. Was aber andersrum bedeutet, wenn jemand tatsächlich den Chatbot gezielt einsetzen würde, um einen Weg zu verstehen, dann wäre das was anderes. Aber wenn er die Aufgabe bekommt, eine Aufgabe zu lösen, ja, also ergebnisorientiert, ja, nicht prozessorientiert, dann bringt so ein Chatbot oder so ein persönlicher Assistent eher weniger. Ja. Aber da gibt es einfach noch zu wenige Studien dazu. Das war die einzige, die ich gefunden habe, die ja dieses Thema überhaupt aufgreift. Ja, das führt uns zum Thema Schule und KI. Da hat sich einiges getan und ich bin immer wieder überrascht, wie schnell auch das Kultusministerium, aber generell die staatlichen, also in Bayern zumindest, die Stellen reagieren. wenn es um eben dieses Thema KI geht. Also erst gab es ja so eine große Handreichung für das P-Seminar, sehr umfangreich und wie ich fand, eigentlich auch sehr gut. Und jetzt gibt es sofort, ein Jahr später, wo man gesagt hat, naja, es brauchen eigentlich die Schüler irgendeinen Zugang, sonst ist es wieder mit der Bildungsungerechtigkeit ja nicht, ja, wie ja auch kritisiert wurde, nicht weit her, weil die sich's leisten können, werden sich natürlich das Premium-Abo holen und werden da natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, als die nach 5, 6 Anfragen dann bei der kostenlosen Version auf den nächsten Tag vertröstet werden. Und deswegen hat man halt auch gesagt, na gut, dann müssen wir den Schulen auch ein entsprechendes Budget geben, was speziell für eben KI-Anschaffungen ist. Und deswegen hat man dieses Medien- und KI-Budget jetzt freigegeben und das ist jetzt auch schon gestartet. Weiß jetzt den genauen Betrag nicht, aber um die 2000 Euro pro Jahr für eben zum Beispiel, also sind jetzt so Beispiele für Freischaltung von der Phobis-KI für Schüler und Lehrerinnen und Lehrer oder eben auch von Schul-KI oder Fiete-AI gibt es ja auch, dass man sagt, man hat jetzt was Spezielleres für Feedback-Funktion. Also für all diese Anbieter, und da wird es sicher bald noch mehr geben, ja, ist das eine tolle Nachricht, weil da fließt natürlich jetzt einiges Geld auch rein und das haben sie ja auch verdient. Das waren ja die Vorreiter und die haben ja auch viel riskiert, weil er im Bildungsbereich investiert. Das ist ja so gängig auch die Meinung bei den Tech-Unternehmen. Da geht natürlich ein großes Risiko ein, weil das wirklich große Geld ist da ja nicht zu holen. Außer es gibt dann wirklich so eine generelle Freigabe, wo dann alle Schulen dann einen entsprechenden Geldbetrag auch investieren dürfen, so wie das ja jetzt passiert ist. Aber vorher war das natürlich ein hohes Risiko, da zu investieren. Das ist nicht zu vergleichen mit der freien Wirtschaft. Und wenn man da irgendwelche Produkte anbietet, das ist was anderes wie im Bildungsbereich. Ja, somit haben dann alle oder zumindest die Schulen, die das jetzt bis jetzt gemacht haben, aber das werden ja bald sehr, sehr viele sein, haben dann alle Schüler einen Zugang. Im Fall von uns oder mir, das ist jetzt aber keine Empfehlung generell, sondern das ist halt einfach Zufall jetzt, ist es halt Phobis geworden. Es ist einfach praktischer, aber zugleich auch, sagt man, also so war es bei uns in der Fortbildung, der Vergleich zwischen Schul-KI und Phobis ist halt immer so, eher recht schwierig zu machen. Letztendlich bieten sie ja beide das Gleiche, einen Zugang zu ChatGPT über verschieden gestaltete Schnittstellen. Die sind halt, wie gesagt, da unterscheiden sich natürlich Phobis und Schul-KI ein bisschen. Fiete-AI, da haben wir ja auch schon, wir hatten ja von Phobis Frau Dr. Knodel schon zu Gast, die hat es ja auch ein bisschen erklärt, wie das bei Ihnen so abläuft. Und auch von Fiete-AI war ja schon der Hendrik zu Gast und hat auch erzählt, wie das bei ihm oder bei Fiete so läuft und was da eigentlich das Prinzip dahinter ist. Also gerne da mal reinhören, um da genaueres zu erfahren. Bei Schul-KI ist halt so, die machen das mit Hilfe von Tokenvergabe, zumindest war es vor ein paar Monaten noch so, ich denke, es wird aber immer noch so sein. Das heißt, man kann da sehr fein justieren, wie die einzelnen Fachschaften, einzelnen Accounts mit Tokens versorgt werden. Also Tokens sind ja die Währung sozusagen, die man braucht, um KI zu benutzen. Und von daher könnte das schon sein, dass Schul-KI für den einen oder anderen Betreiber, also für die ein oder andere Schule deutlich nett, aber dann doch spürbar günstiger ausfallen könnte wie ein Phobis-Abo, was dafür aber eine uneingeschränkte Nutzung erlaubt. Also da hat man dann keine direkte Token-Vergabe, sondern diese Tokens werden von Phobis gekauft und werden dann gemittelt sozusagen über alle Schulen und dann hat man quasi einen Dauerzugang. Klassen können darauf zugreifen oder Schüler können darauf zugreifen, wenn der Lehrer oder Lehrerin das freischaltet für immer maximal 6 Tage. Das ist kein Dauerzugang, man kriegt einen Code, man kann sich als Schülerin einloggen oder als Schüler und kann entsprechend dann das ChatGPT, also Chatmodul nutzen und kann auch Bilder erzeugen, kann entsprechend auch mit einem PDF chatten und so weiter, die üblichen Funktionen, kann verschiedene Modelle verwenden, von Claude über Mistral, auch Aleph Alpha, glaube ich, ist immer noch drin und auch die ganzen ChatGPT 4o und ChatGPT 4o Mini und so weiter und auch ChatGPT 4, also GPT 4 ist auch mit drinnen und so hat man auch die Möglichkeit, das zu vergleichen. Aber wie gesagt, maximal 7 Tage, dann muss das Projekt quasi wieder aktiviert werden von der Lehrkraft und dann kann es weitergehen. So wie ich gesehen habe, sind diese Hausaufgaben, ich mache mal easy hier Foto und lade die hoch, deaktiviert. Das heißt also, das geht nicht. Aber alles, was man halt so an Textnachrichten und Fragen stellt, wird verarbeitet und in genau der gleichen Art und Weise wie einem Premium-Abo von Chat, also von OpenAI. Genau. Dass da ein hoher Bedarf jetzt ist, natürlich auch innerhalb des Lehrerkollegiums, das merkt man vor allem an den Fortbildungen. Also es gibt ein großes Fortbildungsengagement da, also gerade in den pädagogischen Halbtagen oder Ganztagen merkt man das bei der Nachfrage der Fortbildungen. Also bei der RLFB gibt es ja da Referenten, die da viel, viele Workshops anbieten, auch eben zu dem Thema KI oder vor allem gerade zum Thema KI, sei es jetzt auch bezogen auf Phobis, aber auch allgemeiner Art. Und die Nachfrage, die ist ja tatsächlich relativ groß. Und ich bin ein Teil davon. Ich halte halt auch immer wieder mal einen Workshop zu KI und kriege das eben jetzt aktuell auch mit. Also es war aber auch anscheinend letztes Jahr, wo ich noch nicht dabei war, so dass viel über KI angefordert wurde. Also man spürt es schon auch in der Schule, dass das ein großes Thema ist. Und ja, wir kommen gleich auch noch auf die Schwierigkeiten, die sich da vielleicht ergeben dann bei dem Einsatz im Unterricht und überhaupt, wenn es um das Thema KI und Schule geht, zu sprechen. Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, die im Schulkontext auch ganz interessant ist, nämlich das ist von Google dieses Notebook LLM. Das ist also eine Möglichkeit, die besteht mit PDFs und Dokumenten oder Screenshots und Bildern und so weiter zu chatten. Das heißt, ich kann ein sogenanntes Notebook eröffnen und das ist so quasi so eine Art Aktentasche, in die ich allerlei Dokumente reinpacken kann. Und die werden auch direkt beim Hochladen analysiert und werden dann schon mit vorgegebenen Fragen, also Fragenvorschlägen versehen. Das heißt, Google schlägt mir schon Fragen vor, die ich stellen könnte, also fasse zusammen oder auch spezielle Fragen zum Inhalt. Es wird eine Inhaltsangabe automatisch generiert von den einzelnen Dokumenten, die ich dann abrufen kann. Also das muss ich auch gar nicht erst erfragen, sondern es passiert automatisch. Und witzigerweise neu kann ich zu dem Notebook, das aus einem Dokument bestehen kann oder auch aus mehreren, kann ich einen Podcast erzeugen. Das heißt, ich kann aus diesen ganzen Informationen, die ja teilweise 100, 200 Seiten lang sein können, also die Informationen exzipieren im Sinne eines Podcasts und habe dann in einem 8-Minuten-Podcast, der leider bisher nur auf Englisch verfügbar ist, die wichtigsten Informationen einfach bekommen, quasi mit dem Medium eines Podcasts oder in Form eines Podcasts. Ich habe das mal ausprobiert und ich möchte hier ganz kurz 5 Minuten da mal von vorspielen. Ich habe einfach unseren Fortbildungskatalog, also wir haben ja von der RLFB einen Katalog, wo alle Workshops drinnen stehen, mit einer kurzen Einleitung am Anfang. Der ist so ungefähr 70 Seiten lang, also sehr umfangreich. Und den habe ich jetzt einfach mal hochgeladen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich aus einem Katalog einen Podcast bekommen kann. Und im Folgenden könnt ihr hören, was rausgekommen ist.
Okay, so get ready to geek out on German education, because we are diving into something really unique today.
Absolutely.
We've got our hands on this catalog of professional development workshops, and it's specifically for teachers in Bavarian gymnasiums.
Yeah, these are really interesting.
And I know some of our listeners might not be familiar with the ins and outs of the German education system. So essentially, gymnasiums are basically like their version of high school, the ones that are geared towards getting kids ready for university.
Right.
And what makes this even more interesting is that this isn't just like some random collection of workshops. This is a direct look into how Bavaria is handling this whole digital shift in education that everyone's talking about.
Mm-hmm.
I mean, we're talking about the Fortbildungskatalog für eine nachhaltige Digitalisierung in der Bildung.
Catchy title.
Yeah, I know, right? Thankfully, they translated it for us as the Catalog for Sustainable Digitalization in Education.
A little easier on the tongue.
Yeah, a little bit.
Nah.
But titles aside, this thing is like a gold mine. It's like we're getting a peek behind the curtain and seeing what German educators are really worried about.
Totally. And one thing that's clear is that they're laser focused on making sure that this whole technology in the classroom thing isn't just a fad.
Yeah.
That it's something that actually leads to real lasting change.
Exactly. And they're not shying away from the big elephant in the room either.
Yeah.
The pandemic.
Oh, yeah.
Which, let's face it, threw everyone into the world of online learning basically overnight.
It did. It did.
And you can imagine this whole crash course in digital education. It exposed both the good and the bad in terms of how ready teachers were to actually use technology well.
For sure.
But you know what I find really interesting?
What's that?
They admit it.
Yeah.
Like, they're not pretending that they had it all figured out.
It's refreshing, isn't it?
It is. And they're using it, this experience, as a way to kind of like hit the reset button and rethink how they're approaching technology and education.
Yeah.
And this catalog is proof.
Absolutely.
One of the first things that really jumped out at me was just how many like actual hands-on workshops they're offering.
Oh, yeah. It's not just theory.
No, it's like down and dirty how-to stuff.
Yeah.
Designed to give teachers the confidence to go into their classrooms and actually use this stuff.
Exactly.
For example, there's a whole section on using QR codes for differentiated learning. So picture this, a classroom where students can scan a code on their phone and they have access to all these resources tailored just for them. Or how about teachers learning how to make those boring PowerPoint presentations into actual engaging videos?
Yeah, turn them into mini lessons.
I know. And get this.
Okay.
There's even a workshop on teaching kids how to make explainer videos.
What?
I know.
Wow, that's really cool.
So forget boring presentations. These students are becoming like digital storytellers.
That's the future right there.
It is. And it really shows this change we're seeing towards more student-centered learning, where technology isn't just about, you know, passively watching a video. It's about making things working together and communicating in new and interesting ways.
It's really exciting.
It is. But it's not all, you know, fun and games.
Right.
They also have a whole section dedicated to media literacy.
Of course.
And they're not shying away from the hard stuff.
Yeah.
We're talking cyberbullying in those class chats.
Mm-hmm. Oh, yeah. That's important.
The ethics of using AI, even the impact all these devices have on the environment.
Huge topics.
They're tackling it head on.
Good for them.
It's really interesting how this catalog, it's not just about like teaching these tech skills in isolation.
Right.
It's about connecting them to how students actually learn best.
Yeah. It's all integrated. It's
exactly. Like take assessment, for example.
Okay.
It goes way beyond just giving kids an online quiz.
Right.
They're showing teachers how to use technology for things like personalized feedback, tracking student progress in real time.
Okay.
Even adjusting those assessment methods to match each student's learning needs.
Which is really how it should be.
Exactly.
Yeah.
It's like they're saying, okay, we have all these cool tech tools now. Let's use them to really figure out how each student learns best.
Ja, also ich für meinen Teil fand das Ergebnis sehr beeindruckend, weil, wie gesagt, aus einem Katalog aus verschiedenen Fortbildungen, klar, am Anfang hat es ein paar einleitende Seiten mit Inhalten. Man weiß anhand der Überschriften auch, worum es geht, aber dann doch so eine, ja, doch sehr unterhaltsame Unterhaltung mit einem gewissen Witz und so weiter zu bekommen. Es ist schon, ja, das gemischte Gefühl zwischen beängstigend und aber auch Begeisterung, weil es einfach, ja, wer sich technisch dafür interessiert, es ist einfach Wahnsinn. Was passiert da? Ja, was kann ich damit alles machen? Also ein unbedingter Tipp, kannst du auch in die Shownotes packen, sowohl den Katalog als auch die also den Link zum Katalog als auch den Link zu Notebook LLM von Google unbedingt anschauen, weil wie gesagt, ich kann mich eigentlich nicht vielleicht zu 100, aber zu 90 oder 99 vielleicht sogar verlassen darauf, wenn ich mit diesem Notebook quasi chatte, ähnlich wie ich das ja mit den anderen Chatbots sowieso auch mache, aber da mit dem globalen Komplettwissen chatte, kann ich hier mit dem Inhalt chatten, den ich hochgeladen und den ich da in mein Notebook geladen habe. Und kann mich eigentlich darauf verlassen, dass das innerhalb dieses Wissensspektrums bleibt. Also für sehr umfangreiche Textsammlungen, sei es jetzt auch zum Vergleich von verschiedenen Studien und so weiter, sehr gut geeignet. So stelle ich mir jetzt eigentlich die Zukunft von KI in der Schule vor, dass man sozusagen eine lokal betriebene KI hat, und das wird sicher irgendwann geben, das dauert nicht mehr lange, die man auf Schulrechnern installieren kann und die Schüler haben die Möglichkeit mit zum Beispiel dem Schulbuch, das muss natürlich von den Verlagen dann kommen, weil sonst ist das ja vom Urheberrecht schwierig, aber auch inhaltlich einfach Sachen bereitgestellt werden, die klar umgrenzt sind und wo auch keine Fantasieantworten generiert werden, wie das ja immer ist, also dieses Fantasieren von den KIs, das ist halt sehr ärgerlich, auch gerade im Bereich Schule. Aber das sehe ich so als die Zukunft an. Ne? Ich kann entscheiden als Lehrer, was kommt da rein und die Schüler können da das Wissen nutzen, um dann auch sich Sachen erklären lassen zu können, zusammenfassen können und so weiter. Das, denke ich, wäre wirklich etwas sehr Gewinnbringendes. Denn natürlich tauchen im Kollegium oder auch jetzt hier bei den Fortbildungen immer die Fragen auch auf, ja, wie kann ich das nutzen oder was nutzt es generell? außer eben, dass die Schüler damit ihre Hausaufgaben machen. Also wo liegt da der Gewinn? Na, viele sagen dann der Mehrwert, aber ich meine, okay, da lässt sich immer drüber streiten, was heißt denn jetzt Mehrwert? Also schon allein die Auseinandersetzung mit irgendwas wie KI oder sei es jetzt auch die etwas abgedrehteren Sachen wie virtuelle Realität. Allein, dass ich mich damit auseinandersetze, ist ja schon ein Mehrwert. Also inhaltlich kann man immer diskutieren, aber allein, wenn man sich mit der Sache und dem Thema beschäftigt, habe ich ja schon etwas, was bringt. Aber klar, die Hausaufgaben sind jetzt für mich quasi, haben sich eigentlich erledigt, also zumindest für meine Fächer. Weil, wie gesagt, mir bringt nichts, eine KI-generierte Hausaufgabe vorgelegt zu bekommen. Da hab ich keinerlei Grundlage, auf dessen ich einen Schüler bewerten soll, wie gut er das gemacht hat. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Auch im Unterricht selber tauchen immer mehr Geschichten auf, dass unter der Bank mit dem Smartphone und so weiter einfach eine bestimmte Aufgabe schnell mal eingegeben oder abfotografiert wird und dann die Lösung innerhalb von Sekunden kommt. Man meldet sich, nachdem man es kurz durchgelesen hat und glänzt dann mit der richtigen Antwort. Das ist natürlich für uns Lehrerinnen und Lehrer extrem schwierig zu unterscheiden. Kam das jetzt vom Schüler? Ich kann nicht alle Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit im Auge behalten. Was machen die denn jetzt? Ja, da kommen natürlich viele und sagen, naja, dann verbieten wir halt das Smartphone wieder an den Schulen. Ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, naja, man verbietet etwas. Es ist natürlich relativ weltfremd, weil das ja so sich mittlerweile in das Leben integriert hat, dieses Gerät, dass so ein Verbot ja wenig alltagstauglich ist. Also wenn ich jemanden etwas mitgeben möchte, wie er mit etwas umzugehen hat, dann muss er natürlich auch lernen, wie er auch in Anwesenheit von so einem Gerät, sei es jetzt das Smartphone oder das Tablet, trotzdem sich fokussieren kann auf ein Thema und trotzdem auch versteht, wie wichtig es ist, einen Weg zu verstehen, die Hintergründe von etwas zu verstehen und nicht nur immer das Ergebnis oder das, was vom Lehrer als Ergebnis, was er möchte oder was die Lösung am Ende ist, wenn das alleine immer nur steht, dann kommt man natürlich nie auf die Idee, sich mit dem Weg zu dem Prozess zu beschäftigen. Was jetzt als Konsequenz eigentlich dazu führen müsste, dass man sich als Lehrkraft mehr und mehr mit dem Prozess auseinandersetzt und weniger mit dem Ergebnis. Weil eine Kontrolle, kam das Ergebnis jetzt vom Schüler oder der Schülerin oder von der KI, das ist ja eher mit der Komplettausstattung von Schulen mit Tablets ja dann eigentlich auch nicht mehr möglich. Zumindest nicht zu 100%. Also ich kann nicht die ganze Zeit schauen auf alle Schülerinnen und Schüler meiner Klasse, wenn das im schlimmsten Fall über 30 sind, was der Einzelne jetzt macht. Ja, ich bin jetzt, muss ehrlich sein, ich bin jetzt auch dazu übergegangen und sammle die Smartphones am Anfang des Unterrichts einfach ein, weil die Schüler ja ihre Tablets haben. Also zwei Geräte, finde ich, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das braucht man jetzt nicht. Und insbesondere ein handliches, mit dem man dann unter der Bank wunderbar alles machen kann, schon gleich zweimal nicht. Also der sinnvolle Einsatz der Geräte, da sage ich, da ist ein Tablet natürlich schon sehr hilfreich und ich nutze es auch gern und oft und gerne auch mit KI. Aber da sehe ich ja auch auf dem Tisch, dass das Gerät da ist und was mit dem Gerät gerade gemacht wird und ob es bei einer Frage benutzt wird oder nicht. Aber trotzdem muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie fern es Sinn macht, nach Ergebnissen zu fragen, wenn die Schüler wissen, dass sie die Ergebnisse ja generieren können. Und gut, das ist jetzt ein Versuch, ich werde es jetzt dieses Jahr mal ausprobieren, aber letztendlich der Versuch, einfach mehr auf den Weg zu gehen, ist das eine, also dass man mehr schaut, wie bist du auf das Ergebnis gekommen. Natürlich kann die KI diesen Weg auch wiedergeben, ganz wunderbar sogar, und das ist ja doch das Gute dabei. Nur das wäre jetzt der zweite Schritt zu sagen, naja, erkläre mit deinen Worten hier vorne doch mal kurz das Ergebnis und daran könnte man eventuell eher mit ein bisschen Gespür ein Gefühl dafür kriegen, ob jemand etwas verstanden hat. Und das darf er gerne dann auch vorher mit KI gemacht haben. Er darf sich gerne versichern, dass er es verstanden hat oder sie oder dass die Lösung korrekt ist. Und ich glaube auch, dass ein guter Weg ist, die eigene Lösung, also dass man probiert, eine eigene Lösung zu finden und diese Lösung dann per Chatbot quasi, egal welcher, einfach mal hochladen, fragt gib mir bitte ein Feedback zu dieser Lösung, die ich bei folgender Aufgabe, die muss man dann auch hochladen, bekommen habe oder die ich herausbekommen habe. Und anhand dieses Feedbacks, das ich da bekomme, das könnten wir auch mal in der Klasse zum Thema machen. Lest doch mal dein Feedback vor. Oder man kann auch sagen, erstelle eine verbesserte Lösung mit Hilfe dieses Feedbacks. Ja. Und erklär uns mal, was eigentlich jetzt bei dir, was du für einen Eindruck hast, was jetzt zu einer Verbesserung geführt hat vor deinem zweiten Ergebnis. Also, dass man mehr und mehr darüber diskutiert, wie das Ergebnis zustande kam und auch mehr und mehr auf das Feedback eingeht. Ja, also das ist das, was ich so mitgenommen habe aus den ganzen Quellen, die man so zugespielt bekommt über Social Media und Podcasts und so weiter, dass der Weg von vielen dahingehend gegangen wird, primär auch über das Feedback mit den Schülern zu sprechen. Wie bekomme ich ein gutes Feedback? Wie nutze ich ein gutes Feedback? Wie bewerte ich so ein Feedback? Und was letztendlich am Ende hier rauskommt, ist ja immer eine Verbesserung des Verständnisses, weil ich ja mich auch mit der Verbesserung meines ursprünglichen Ergebnisses beschäftigt habe und nicht einfach nur das Ergebnis akzeptiert habe, so wie es ist, das generell auch nicht, und auch nicht einfach den Weg abgeschrieben habe und einfach so vorgelesen habe, sondern im besten Fall einfach auch mit eigenen Worten vorne ohne mein Mitschrieb erklärt habe, weil dann kann ich auch zeigen, okay, ich habe es verstanden. Und ja, das ist dann ja auch die Note, die valide ist. Alle anderen Noten mittlerweile sind halt dann nicht mehr valide. Und vielleicht kann man auch mehr weg vom reinen Auswendiglernen in manchen Fächern, in den Vokabelfächern natürlich schwierig, aber in manchen anderen Fächern, Chemie oder Physik oder so, weniger ausfragen, sondern dann die Zeit, die ich nochmal fürs Hausaufgaben besprechen, fürs Ausfragen verwendet habe, dann eben auch nutzen kann für die Ergebnissicherung am Ende, wo man dann auch nochmal über das Feedback, über den Weg und so weiter redet und auch genauer ja, versucht herauszufinden, wo Probleme sind, aber auch wo, ob das jetzt wirklich verstanden wurde oder eben nicht. Das braucht halt auch Zeit und ich stelle mir das auch schwierig vor, aber letztendlich wird es wahrscheinlich dahin gehen und das ist jetzt nicht meine Idee, sondern das ist einfach, wie gesagt, so ein bisschen komprimiert aus dem, was ich so an Informationen in den letzten Monaten mir da angelesen habe oder auch an Meinungen, die ich mitbekommen habe aus dem Bereich derer, die sich halt viel mit dem Thema KI und Bildung auseinandergesetzt haben. Ja, das waren sie, die Neuerungen, die ich so mitbekommen habe und die ich mir oder bei denen ich mir gedacht habe, die vielleicht auch andere gerne mitbekommen würden. Ich hoffe, da war einiges dabei. Kann nur noch mal den Tipp geben, eben dieses Notebook LLM von Google auszuprobieren. Wie gesagt, ich setze den Link unten in diese Shownotes rein und dann kann man sich das mal anschauen. Und ansonsten bleibt es spannend, wie viele Schulen und was genau sie sich alles aussuchen werden aus dem KI- und Medienbudget. Als Feedback noch, also ich habe auch gehört, manche haben probiert, dann auch das komplette Phobis-Paket zu bekommen, aber das ist schwierig, weil ein Teil ist ja eine Fortbildungssache und dafür ist das Geld wohl anscheinend nicht so primär gedacht. Weiß aber nicht, ob da noch nachgebessert wird, das kann natürlich sein, aber so habe ich einfach mitbekommen. Also es geht tatsächlich primär darum, das Geld zu investieren für eben KI-Tools, KI-Portale und so weiter und weniger für andere Sachen, weil viele vielleicht denken, naja, wir haben eigentlich kein Interesse daran, KI an unsere Schule zu bringen, dann können wir das ja vielleicht auch für was anderes verwenden und da ist jetzt, wie gesagt, nur meine Information bisher, dass das irgendwie problematisch war, bis eben wohl anscheinend auch nicht ging. Also das scheint dann doch so der Wille zu sein, dass man KI an die Schule bringt. Und meiner Erfahrung nach vom letzten Jahr kann ich das nur unterstützen, weil das Wichtigste, und das vielleicht noch zum Schluss, um dem Ganzen zu begegnen, ist einfach viel, möglichst viel Wissen im Lehrerkollegium zu sammeln über das Ganze, weil dann kann man natürlich auch entsprechend reagieren, wenn es zu der ein oder anderen Fragestellung in der Schülerschaft kommt. Und auch Schüler fragen oft was nach. Man muss auch wissen, was gibt es gerade alles auf dem Markt. Ich finde auch immer über diese neuesten Modelle Bescheid zu wissen, kann nicht schaden, weil da auch immer wieder Sachen dabei sind, die Schüler ausnutzen, um wieder irgendwie eine Abkürzung auf dem anstrengenden Weg hin zum Ergebnis zu finden, wie eben jetzt eben diese neue Live-Funktion, wo man live über die Kamera direkt mit dem, was man sieht, chatten kann und damit natürlich auch mit allen Aufgaben, Tafelanschrieben und so weiter. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, dass da plötzlich auf alle Schülerinnen und Schüler immer auf die richtige Lösung kommen oder die meisten zumindest. Also das sollte man dann schon hinterfragen. Und ja, also ich glaube, da Wissen ist Macht, das war ja schon immer so und ich glaube, das sehen wir alle so im Lehrerkollegium, dass wenn man einen gewissen Bildungsgrad auch hat, dass man dann auch mündig ist, ja, in vielen Fragen mitreden zu können. Ansonsten ist es halt schwierig, auch sich eine Meinung zu bilden, auch zum Thema KI. Es gibt ja viele Ängste auch zu dem Thema und die sind auch berechtigt, gerade wenn es um diese Fake News und Demokratiegefährdung durch Fake News geht. Also auf alle Fälle ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man aufpassen muss. Aber wie immer, man selber auch sehr gut Bescheid weiß, es hilft natürlich und auch auf Ängste von Schülern dann entsprechend kompetent auch reagieren kann. Ich denke, das ist einer der wesentlichen Punkte. Aber wie gesagt, die Nachfrage der Schulen zum Thema KI zeigt ja auch, dass das Kollegium da sehr engagiert in Bayern oder in Schwaben. Also wie kriege ich es ja nur von Schwaben mit, aber ich denke, das ist in ganz Bayern auch so, dank dem KI-Budget jetzt sowieso ist. Sehr begrüßenswert und das ist sicher eine sehr gute Präventionsmaßnahme gegen alle Schattenseiten, die KI so mit sich bringt. Ja, und ich würde sagen, das war's schon wieder mit der ersten Folge und ich hoffe, es folgen wieder einige interessante Folgen mit Gesprächspartnern, bin schon mit einigen im Kontakt und hoffe, dass das klappt. Und ja, dann hört man sich hoffentlich wieder in 3 Wochen. Und ja, Gäste vorausgesetzt natürlich. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.